Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Christian Sterzig. Er ist Leiter Stabsstelle Digitalisierung bei der Evangelischen Kirche Deutschland. Christian hat Business Management, Marketing und verbundene unterstützende Dienste an der Universität von Edinburgh studiert, BWL an der Philipps-Universität Marburg, ist zertifizierter IT Governance Manager, arbeitete mehr als 13 Jahre in Banken und Finanzconsulting, bevor er dann zur Evangelischen Kirche Deutschlands wechselte und dort die Kirche im digitalen Wandel unterstützte. Und Christian ist ganz großer Schottland-Fan. Der war schon mehr als 20 Mal dort, war dort im Vorstand der Entrepreneurial Society, hat ein Networking-Dinner für Promoventen und Venture-Capital-Geber organisiert, hat hinter der Kamera den ersten Preis im studentischen Fotowettbewerb bekommen, ist als Berater auf über 100 Flüge im Jahr gekommen, als Zivildienstleister war er Pflegehelfer in einer teils geschlossenen psychiatrischen Klinik. Also herzlich willkommen, lieber Christian.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Danke. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Aber erste Frage, Christian, was hast du fotografiert, wenn du dann schon mal den ersten Preis gemacht hast?
Das war eine Kommilitonin von einem schönen Hintergrund mit gutem Licht richtig gut in Szene gesetzt. Das war schön.
In Edinburgh, im Schottenrock oder ohne?
Ohne Schottenrock.
Und wenn du wirklich also Fan von Schottland bist, dann warst du bestimmt ja bei der Führung in Edinburgh mit schottischem Whisky, oder?
Ja, da und auch im Umland, das mag ich gern.
Und wie gut kennst du dich aus mit Single Malt?
Oh, schon ganz gut. Doch, also ein guter Freund ist in der Single Malt Whisky Society, hat mich mal mitgenommen und mir auch mal ein paar Besondere gezeigt. Und ich mag Land und Leute und den einen oder anderen Silvesterabend mit echten Schotten konnte man da ganz gut mit verbringen.
Was ist dein Lieblingswhisky?
Das liegt ein bisschen dran. Tobermory mag ich sehr gerne, weil ich mit der Insel und dem Ort sehr angenehme Erinnerungen habe. Das ist immer so ein Gesamtthema, das Getränk klar. Mit dem Setting, was man persönlich
dann. Na, ganz klar. Genau wie der italienische Wein, der dann auch am besten in einer bestimmten Stadt oder Region dann natürlich besonders gut schmeckt.
Genau, Christian, und bevor jeder sich denkt, was haben die jetzt gemacht, die Kirche eingeladen in eine Digitalisierungsgeschichte, was sind die 10 Gebote der Digitalisierung?
Oh, gleich 10 Stück. ich glaube, wichtig ist, offen zu sein für Neues, Neugierde zu haben, Begeisterung dafür, wie wir mit digitalen Möglichkeiten das Leben der Menschen besser machen können. Mhm. Wenn ich gucke im Banking, hatte ich heute Morgen erst gesagt mit einem Kollegen, unsere Großeltern sind so oft auf Banken gegangen und heute geht das digital. Wann waren wir das letzte Mal auf einer Bank persönlich? Mhm. Das geht heute per Smartphone, per Internet. Mhm. Und in der Kirche haben wir auch Themen, wo viel Verwaltung ist, wo das Digitale uns helfen kann, Dinge einzusparen, die Luft geben, um mehr für die Menschen zu tun. Und da sind einfach ganz tolle Themen, wo viel geht. Daher glaube ich, neben den üblichen Dingen, Offenheit für Neues, achten auf kulturelle Nebenbedingungen, Menschen mitnehmen, Menschen beteiligen und auch eine Entrepreneur-Einstellung zu haben. Also, dass ich nicht, wie es manchmal ist, sagen, ich bin in einer großen Organisation und kann wenig tun, sondern zu schauen, was kann ich denn tun? Wo kann ich schnell zeigen, dass wir was verbessern können? Wo kann ich einfach mal machen und Dinge nach vorne bringen? Das sind so einige, in Anführungszeichen, Gebote, die mir einfallen, wenn ich an Digitalisierung in der Kirche denke.
Du hast auch gerade eben dann wieder die Finanzwelt erwähnt. Jetzt warst du in beiden Welten unterwegs. Haben Kirche und Finanzwelt in Sachen Digitalisierung etwas miteinander zu tun?
Ja, haben sie. In beiden ist das Vertrauen unwahrscheinlich wichtig. Mhm. Also eine Bank tut vieles für das Vertrauen der Menschen in sie rein und auch Kirche muss das Vertrauen der Menschen hochachten und sich drum bemühen. Das heißt, wenn wir auf Themen schauen, wie ist es mit Datenschutz, wie ist es mit Informationssicherheit und den Managementprozessen dazu, hat das in beiden Welten eine große Aufmerksamkeit. In der konkreten fachlichen Ausprägung haben wir natürlich ganz andere Sachen. Da mag in der Bank Fair Value Hedge Accounting spannend sein, das ist in der Kirche, glaube ich, langweilig. Und in der Kirche ist plötzlich relevanter, wie man auf Social Media gewisse Menschen erreicht oder im Kommunikationsbereich. Da sind, glaube ich, nochmal Schwerpunkte, die in Banken nicht so stark sind.
Sehr, sehr spannend. Christian, wir haben auch gelesen, dass die Evangelische Kirche Deutschlands 200, also im Jahr 2018, also einen Digitalfonds einberufen hat. Also nicht nur erst seit Corona, wie man das wahrnimmt nach außen hin. Nun mal, also jetzt nur zwischen uns, weil ja keiner zuhört. Wie digital ist die Kirche?
Naja, also es ist die Frage des Betrachtungszeitraums. Wenn wir gucken, vor 400 Jahren hatten wir in Deutschland Bereiche, wo die einzige strukturierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einem Kirchenbuch passiert hat. Mhm. Und wenn wir auf Orgeln guckten, das waren damals technologische Meisterwerke, Buntglasfenster waren die Lasershows des Mittelalters und kirchliche Kathedralen gingen 19 Meter Deckenhöhe hoch, als drumherum irgendwie ein Stockwerk so das höchste der Gefühle in vielen Orten war. Das heißt, wenn wir 400-500 Jahre zurückgucken, war die Kirche fast mal sowas, wie was heute Google ist. Mhm. Dann haben wir aber ein bisschen nachgelassen und haben mittlerweile, glaube ich, viel aufzuholen, wo aber auch an vielen Stellen Dinge passieren. Du sprachst den Digitalen Innovationsfonds an, den haben wir da schon aufgesetzt. Der hat mittlerweile über 100 Projekte, wo wir innerhalb der Kirche digitale, spannende Sachen fördern. Und das sind manchmal ein paar junge Menschen, die ein paar hundert Euro für einen Podcast brauchen. Und das sind manchmal auch Orgelspieler, die mit künstlicher Intelligenz eine Orgel ausstatten, dass auch jemand, der gar nicht gut Musik spielen kann, mit nur einer Hand schön Orgel spielen kann, weil der Computer da den Rest zugibt. Mhm. Und dazwischen auch ganz viel. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute einiges zu tun, aber es gibt ganz viele Themen, die wachsen, die gedeihen, die Freude machen und wo Kirche digital stark ist.
Jetzt mal ganz konkret gesprochen, wir haben ja durchaus viele Expertinnen und Experten, auch als Zuhörer. Wie habt ihr die Digitalisierung bei euch organisiert? Du hast jetzt schon gesprochen von vielen Grassroots-Projekten, wie man es ja sehr gerne heute bezeichnet. Ist das bei euch eher ein zentrales Thema oder ein dezentrales Thema oder eine Mischung? Was ist da eure Struktur? Das wäre bestimmt sehr interessant zu verstehen.
Ja. Wir sind strukturell sehr föderal aufgestellt. Das heißt, wir haben etwa 15.000 eigenständige Organisationen. Wir bei der EKD sind eine Art Dachverband, die denen dienen wollen, indem wir gemeinsame Dinge tun. Das heißt, wenn es zum Beispiel um einen Rahmenvertrag mit der GEMA geht, für Musiknutzung im Gottesdienst, können wir in der EKD das unterstützen, da was vereinbaren, was hinterher von allen gemeinsam mitgenutzt werden kann. Mhm. Und zum Beispiel auch, wir haben ein großes Local SEO-Projekt gemacht, da haben wir 18.500 kirchliche Orte gut auffindbar gemacht, von Google Maps bis Apple Maps. Mhm. Und da haben wir zentral einen Rahmenvertrag geschaffen, haben Möglichkeiten geschaffen zu partizipieren. Aber diese 18.500 Orte haben unten für sich entschieden, entweder für sich alleine oder für Verbünde, die sagten, wir wollen da mitmachen, dass sie mitmachen. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel und die Initiative geht ganz oft von der Basis aus. Und deswegen haben wir auch den Fonds, wo quasi Leute Anträge stellen können und wir dann sagen, das ist ein gutes Projekt, das unterstützt unsere Ziele und hilft, das unterstützen wir gerne und das freut mich immer, wenn wir da was tun.
Sehr spannend, das machen ja auch viele Industriekonzerne so, beispielsweise Siemens hat auch einen riesigen Digitalfonds und dann können sich unterschiedliche Standorte dafür bewerben, wenn sie innovative Projekte haben. Jetzt hast du schon zwei, drei Projekte so ein bisschen erwähnt, das klang sehr spannend, auch mit diesen Google-Registrierung letztlich, wo ihr die Orte einzeichnet. Was sind denn so deine drei, vier Lieblingsprojekte, die ihr in den letzten Jahren umgesetzt habt, wo du sagst, hey, das ist echt innovativ. Du hast jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Klär die Welt auf, was ihr so Tolles macht.
Ja, also mein Lieblingsprojekt sind die digitalen Kirchtürme. Das ist, wenn ich gucke, im Mittelalter war das so eine Quälerei, so einen Kirchturm zu bauen. Die sind bei Kälte und Regen da hochgekrabbelt, haben die schweren Steine geschleppt. Was haben die Leute sich da für eine Mühe gemacht? Und heute gucken alle bei Google und bei war das Örtliche und sonst wo. Und wo findet man gut, wo eine Kirche ist? Mhm. Da waren wir schlecht von der Datenqualität. Wir haben dann eine Analyse gemacht gehabt 2018 und kamen darauf, 2,7% der Standorte sind von der Datenqualität da stark. Der Rest nicht. Okay. Wir haben ein großes Projekt gefahren und haben die Qualität verbessert. Und wenn ich da jetzt in die SEO-Statistiken schaue, sehen wir jetzt, wir haben teilweise eine Verzehnfachung der Häufigkeit, zum Beispiel in der Google-Suche, wie oft unsere Orte angezeigt werden. Mhm. Und das führt natürlich dann zu Millionen von zusätzlichen Kontakten in Form von Anrufen, Wegbeschreibungen, Webseitenklicks. Und da freut mich einfach sehr, das einfach banale technische Thema, wir machen Orte besser auffindbar, führt dazu, dass millionenfach mehr Kontakt von Menschen zur Kirche passiert, nur weil es bequemer geworden ist, einen leichter Zugang zu schaffen.
Cool.
Also das macht Spaß und die Technik ist auch hochfaszinierend. Da arbeiten wir mit einer ganz starken Firma, Weltmarktführer. Also das macht wirklich Freude zu sehen, wie gut sowas funktionieren kann.
Hat denn die evangelische Kirche in Deutschland eine Digitalstrategie?
Ja.
Okay, kannst du uns was darüber erzählen?
Ja, ja. Also wir hatten 2018 einen Prozess gestartet, das auszuarbeiten. Und ich kam von draußen, hatte das gelernt nach, wie es bei Covid schön gelernt wird, Zielkaskadierung, gebt mir mal die Geschäftsstrategie. Ich bin auf die Suche nach einer Geschäftsstrategie in der Kirche. Die habe ich bis heute nicht gefunden. Das heißt, wir mussten andere Ansatzpunkte wählen. Und wir haben einen sehr partizipativen Ansatz gewählt. Mhm. Wir haben Online-Workshops gemacht, wo wir auch auf Social Media eingeladen haben und Menschen auf Twitter, Facebook und anderswo dazukommen konnten, sich eingewählt haben mit dem Link in eine eigene Plattform und da einfach eintragen konnten, was ist ihnen wichtig, wenn es um Kirche und Digitalisierung geht. Die konnten dann alle abstimmen und dann hatten wir schon mal ein Grundset an Werten und Vorschlägen, was man tun kann. Das haben wir dann intern mitgenommen mit Gremiensitzungen, wo rund 30 Menschen, die von ihren Mitgliedsorganisationen ermächtigt waren, abzustimmen, gemeinsam mit uns durchgearbeitet haben. Wir haben dann mehrtägige Strategie-Workshops gemacht und ausgearbeitet, was ist euch besonders wichtig. Und da kamen wir raus mit mehreren Handlungsoptionen, die dann in der Gruppe mehrheitlich unterstützt wurden. Das Top-1-Thema waren diese digitalen Kirchtürme, die ich gerade erzählte, aber auch der digitale Innovationsfonds war ein Thema, ein Medienpool, dass wir quasi bundesweit gemeinsam Fotomaterial teilen können, um ansprechender zu kommunizieren. Mhm. Und viele andere Themen auch. Aber wie gesagt, wir haben da mit viel Partizipation und digitalen Workshop-Tools gemeinsam das erarbeitet.
Hervorragend.
Christian, ist das so? Also man redet ja immer also von der Kirche als Gesamtheit, aber es besteht aus vielen, vielen Menschen mit vielen verschiedenen Namen für die Würdenträger. Wie digital fit sind diese Würdenträger? Also sage ich mal, der Pfarrer also, oder der Bischof oder ja, wer auch immer in der Kirche ist. Und wie ist denen geholfen worden, fitter zu werden? Oder muss noch was geschehen?
Ja, ich glaube, das Erste, was mir auf Englisch einfiel, ist How long is a piece of string? Also ich glaube, wir haben ja ganz viele Menschen, die in Kirche Rollen haben. Und das ist, glaube ich, wie draußen auch. Wir haben Menschen, die hochgradig fit sind, ganz digital affin. Ich sehe Petra Bahr von der Landeskirche Hannovers, die war mal im Ethikrat, hat tolle Sachen, die sie twittert, hat teilweise 6.000 Likes auf dem Tweet und das macht richtig Spaß, mit ihr da zu lesen, wie sie da agiert. Also da haben wir Beispiele, wo es Freude macht, zuzuschauen. Wir haben andere, wo wir noch helfen müssen, wo wir verschiedene Themen überlegen, wie das gehen kann durch individuelle Betreuung, durch Online-Kurse, durch andere Formate, wo man einfach überlegt, was ist die Unterstützung, die eine Person braucht. Aber das sind sehr viele und wie gesagt, es ist beides. Es sind welche, wo mich stärker freut und es freut mich auch, wenn Menschen kommen und sagen, hier brauche ich Hilfe. Hast du mal ein bisschen Zeit, kannst du mir mal zeigen, wie man was macht oder kannst du mir jemanden empfehlen, der mir da helfen kann? Und beides ist gut.
Und habt ihr da ein systematisches Weiterbildungsangebot, wo ich jetzt zum Beispiel dann als Bischof oder Pfarrerin sagen kann, hey, jetzt mache ich mal das Lernnugget zum Big Data-Thema, weil ich lese das hier die ganze Zeit. Oder jetzt will ich mal wirklich künstliche Intelligenz verstehen. Habt ihr da dann Schulungs- und Weiterbildungsangebote oder E-Learning-Nuggets? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Big Data nicht zum Beispiel, weil da wäre es, glaube ich, also das müssten wir nicht duplizieren. Da gibt es großartiges Zeug draußen, was wir einfach wieder benutzen können. Wir hatten, wir sind gerade dran, und erzeugen ein E-Learning für Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind. Mhm. Und also das unterstützen wir mit dem Digitalen Innovationsfonds und Kompetenzzentrum, was viel mit Jugendlichen macht. Und die wollen eigene E-Learnings anbieten, die dann bundesweit tausendfach genutzt werden können für das Training. Also das entsteht gerade neu. Wir haben in der klassischen Sicht, haben wir was, das heißt Kammern. Das war quasi so vor 100 Jahren mal, glaube ich, ganz zeitgemäß, aber mittlerweile ein bisschen aus der Zeit gekommen, wo viele schlaue Menschen zusammensitzen und Thema durchdringen und Content erzeugen. Dann wird zum Thema Digitalisierung letztes Jahr eine Denkschrift veröffentlicht. Mhm. Und da war dann 248 Seiten PDF, wo ganz viele schlaue Menschen überlegt haben, was ist ihnen wichtig. Die haben die 10 Gebote der Digitalisierung auf 248 Seiten aufgeschrieben und immer geguckt, was ist das Gebot und was heißt es heute für uns. Da gab es noch ein schönes Kommunikationskonzept, wo jedes auf ein, zwei Seiten runtergebrochen wurde, dass es auch für junge Menschen dichter aufnehmbar ist, die kein 248 Seiten PDF freiwillig lesen möchten. Mhm. Und da zum Beispiel hat ein evangelischer Verband, der das wichtig fand, von dem Buch 700 Stück gekauft und an Führungskräfte geschickt. Also er einfach sagt, es ist mir ein Anliegen, ich finde den Inhalt relevant und wichtig und da wurde was draus. Wir hatten aber auch schon mal Lernreisen vor einiger Zeit mit kirchlichen Leitungspersonen in Silicon Valley gehabt, also mhm. oder mal ein Treffen in Irland, wo noch ein anderer Kollege zum Beispiel mit großen Digitalkonzernen aus USA und einem Bischof Treffen hatte. Also so in der Ebene. Und sonst gucken wir, wie gesagt, auch, was sind fertige Materialien vom Hasso-Plattner-Institut. Ich habe die Tage von Domestika mal ein Training genommen und einem Kollegen empfohlen. Also da haben wir unterschiedliche Themen, benutzen aber viel wieder, was es schon fertig gibt und gucken wirklich nur da, wo es absolut sinnvoll ist, dass wir selbst was duplizieren. Mhm.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, ihr macht Reisen in Silicon Valley, um da auch ja, euch weiterzubilden. Du kennst ja jetzt so ein bisschen die Innenansicht der evangelischen Kirche und eben natürlich auch die Welt außerhalb durch deine Tätigkeiten zuvor. Wird Digitalisierung in einem Kirchenumfeld anders gesehen als außerhalb? Also ist es da, ist man kritischer vielleicht oder aufgeschlossener? Und muss man da Digitalisierung anders denken, als das jetzt zum Beispiel in einem normalen Beraterumfeld der Fall ist?
Ja, also ich meine, die Grundmechaniken und die Werkzeuge sind also vergleichbar. Wir benutzen die gleichen Computer wie alle anderen auch. Mhm. Aber wenn ich auf die Wertschöpfung schaue oder auf die Angebote, dann ist es so, wenn ich vorher in der Bank war, brauchte ich Fantasie, was man da nicht gut digitalisieren kann. Wenn ich jetzt in der Kirche gucke, was sind wichtige Angebote, die es bei uns gibt? Man kann in einer wunderschönen Kirche sich verheiraten lassen. Man kann eine würdevolle Beerdigung kriegen mit einer Abschiedszeremonie. Und natürlich gibt es da auch viel denkbare digitale Angebote zu, aber für viele, viele Menschen ist das in analoger, echter Form richtig und das möchten die. Das heißt, ich habe Angebote, wo heute eine große Nachfrage ist und das heißt, das möchte ich analog haben. Ich will vielleicht den Termin digital vereinbaren können und ich möchte vielleicht auch, dass eine entfernt lebende Verwandte digital zugucken kann. Mhm. Also da gibt es durchaus im Vor- und Nachlauf und ergänzend Themen, aber ich glaube, keiner von uns möchte digital beerdigt werden. Mhm. Und das sind einfach Themen, wo ich sage, in Kernleistungen der Kirche, wir sagen intern Kasualien dazu, das ist ein Fachwort, aber das ist sowas wie Taufen, Beerdigen, Verheiraten. Also da ist einfach so, dass die meisten Menschen, mit denen ich rede, sagen, da ist wenig, was ich digital haben möchte. Das möchte ich als Ritual würdevoll und schön mit echten Menschen in einem würdevollen Setting haben. Und wenn da alle Handys nicht sichtbar sind, ist das gut so.
Das hast du gerade erzählt, also Christian, so man möchte sich nicht digital beerdigen lassen. Gleichwohl ist das so, wenn man jetzt Großbritannien anschaut, kann jeder eine Beerdigung besuchen, digital, der nicht anreisen kann, also der gebrechlich ist für die Reise oder Corona-bedingt. Ist das jetzt auch mittlerweile möglich bei der Kirche oder ist das etwas, was Zukunftsmusik ist oder müssen wir ein bisschen länger warten, bis sowas kommt?
Also da sind wir ja föderal eingestellt. Das heißt, wenn jemand vor Ort sagt, also hier ist jemand, der nicht herkommen kann wegen Corona oder anderer Gründe und ich stelle ein Handy hin und livestreame, was das jemand anderes zuschauen kann, ist das vor Ort abbildbar und machbar. Mhm. Aber da haben wir nicht quasi die Zentrale wie im Konzern, die sagt, alle müssen jetzt links rum, sondern wenn jemand vor Ort das möchte, und da gibt es teilweise ganz schöne Geschichten auch von jemand, da waren Verwandte in Kolumbien und die konnten bei einer Hochzeit nicht vor Ort sein. Und dann hat der Pfarrer quasi das iPad genommen und damit eine Zugangsmöglichkeit geschaffen, mhm. dass eine entfernte Verwandte hier zuschauen konnte. Mhm. Also das passiert dann lokal vor Ort. Und wenn Menschen das wollen und mitmachen, geht es gut. Aber das ist jetzt nicht ein zentrales Angebot, wo wir sagen, in 14.000 kirchlichen Orten haben wir sichergestellt das, sondern wenn es vor Ort Menschen möchten und anbieten können und wollen, dann kann das passieren.
Wird die Digitalisierung auch ein Stück weit als Konkurrenz gesehen zur Kirche? Also so nicht die Digitalisierung als solches, aber die Angebote und die Möglichkeiten, die sich ergeben?
Nicht so direkt. Also natürlich ist ein Stück drin die Frage, also wenn Menschen Sonntagmorgens irgendwie faul in den Tag starten und sagen, gucke ich jetzt Netflix oder fahre ich in die Kirche? Also da könnten Konkurrenzszenarien denkbar sein. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die Chancen bei vielen überwiegen. Also wir haben junge Pastoren, die wohnen im 600-Seelendorf, haben sonntags 50 Leute in der Kirche, aber haben auf YouTube teilweise 6.000 Zuschauende, wenn die ihren Gottesdienst da reinstellen. Mhm. Und das finde ich einfach schön. Bei weitem nicht jeder. Also wir haben auch Gottesdienste, da gucken 5 Leute zu. Und wenn es die bewegt, war das gut. Aber vereinzelt haben wir wirklich welche, denen das Medium liegt, die das liebevoll machen, die mit der Drohne 3-mal um die Kirche fliegen und hinterher noch ein Quiz mit einbauen und ein kurzes, knackiges Format machen, was Sonntag für Sonntag 2.000, 3.000 Leute auf YouTube anklicken, von der kleinen Dorfkirche, wo gar nicht so viele Leute reinpassen würden.
Wo ist das? Wir können es gerne erwähnen.
Also gibt mehrere davon. Also 2, die mir gut gefallen, ist einmal in Nordstrand-Odenbüll, touristische Gegend. Ja. Die machen das mit der Drohne und haben also auf eine halbe Stunde verdichtet, ganz knackig, hips Programm, wirklich mit, also die haben schon 1200 Abonnenten auf dem Kanal. Und ein anderes ist Pastor Gunnar Engel, auch nahe der dänischen Grenze. Der macht auch schon lange eine ganz liebevolle YouTube-Arbeit und erreicht da auch viele junge Menschen mit.
Okay, cool.
Danke. Total spannend. Ihr wart als Kirche von heute auf morgen in einer ganz besonderen Situation gebracht worden durch Corona. Alleine wenn ich jetzt als, sage ich mal, Laie, die nicht in der Kirche arbeitet, dran denke, wie das dann gewesen ist, Seelsorgearbeit zu machen oder Sterbenden zu begleiten in dieser Zeit, wo nicht alles möglich war, stelle ich mir das sehr vor, also sehr, sehr schwierig vor. Da musstet ihr wahrscheinlich also ausbilden und zwar schnell in manchen Bereichen, oder?
Ja, also wir haben ja über 15.000 Theologinnen und Theologen, die können das besser als ich als Digitalexperte. Ich helfe damit mit Technik. Also als die Krise losging, hatten wir zum Beispiel früher, wir haben eine Auslandsgemeinde in China und die sagten, bei uns ist schon alles zu. Wie machten ihr das mit digitalen Werkzeugen, mit jungen Leuten zum Beispiel? Und dann hatten wir uns umgehört und unsere Auslandspfarrerin in New York, die hat schon ganz lange digitale Konfirmandenarbeit angeboten, weil die sagt, die Leute fahren nicht 5 Stunden mit dem Auto bis zur Kirche, macht kein Mensch, aber wenn ich es digital anbiete, dann kommen die. Dann haben wir am Samstag gesprochen und überlegt, komm, kannst du das nicht einmal in einem Zoom-Call erklären und dann können ein paar andere kommen. Und wir haben Samstag auf Twitter das gestellt und verteilt und wir hatten Mittwoch dann 300 Leute hatten sich angemeldet und gesagt, wir möchten gerne wissen, wie wir digital Konfirmandenunterricht machen. Und die Aufzeichnung haben nochmal 600 geschaut und das mit ein paar Tagen Vorlauf ganz hemdsärmlich und pragmatisch mal schnell gemacht. Und das gab es auch zur Seelsorge. Wir haben im ersten Corona-Jahr 45 Webinare angeboten zu den unterschiedlichsten Themen. Und da haben wir dann auch Seelsorge-Profis gehabt, die anderen erklärt haben, was geht, was geht nicht. Wir haben technisch eine Lösung mit End-to-End-Verschlüsselung besorgt, mit der man quasi dann auch sichere Gespräche führen kann und geguckt, was kann man tun. Und ja, da haben viele ineinander gegriffen, aber mit Seelsorge war ich selbst nicht so nah dran. Ich habe eine Fahrerin bei mir im Team, die sich da ganz gut auskennt und wenn es daran geht, kümmert die sich da immer drum.
Also ist die evangelische Kirche heute deutlich digitaler, als das noch sozusagen vor Corona der Fall war, ähnlich wie das auch bei vielen Behörden oder Firmen der Fall ist.
Absolut.
Ja.
Ihr habt so eine Riesenmenge an Menschen zu bewegen gehabt. Ne? Also mir war das nicht so bewusst, bevor ich das nicht genauer recherchiert habe. So ungefähr Auge mal Pi ist jede 4. Einwohner Deutschlands evangelisch. Also wir reden von über 20 Millionen Menschen, die erreicht werden müssen digital. Das ist ja eigentlich viel mehr, als die meisten Unternehmen dann auch also erreichen. Ne?
Ja, also die Zahlen, also auch wenn wir gucken, wir haben etwa 240.000 hauptamtlich angestellte Personen, dann noch über 1 Million Menschen, die ehrenamtlich irgendwo mitmachen. Einfach sagen, mir liegt das so am Herzen, ich helfe einfach mit und übernehme eine Aufgabe. Und das ist natürlich für digitale Infrastruktur, die da noch wächst, eine große Aufgabe.
Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen so Social Media angesprochen und ich sag mal, die negative Seite der Zahlen, die die N gerade erwähnt haben, ist natürlich, dass sie ja wie auch bei anderen Kirchen ja eher rückläufig sind. Habt ihr da auch eine klare Agenda, wie ihr versucht, vielleicht eben auch mit Digitalisierung und Innovation dagegen zu steuern? Oder ist das nicht genug, weil man auf einer ganz viel höheren Flughöhe da eigentlich kommen müsste, um die Leute zu überzeugen?
Das ist ein komplexes Feld. Also da gibt es viele Arbeitsgruppen, die schon lange an dem Thema dran sind. Wir haben manche Themen wie demografischer Wandel, also die ganz vielen Akteuren unterliegen. Also da gibt es Vereinen, Parteien und anderen auch nicht besser, sondern das ist der gleiche Trend, der uns alle trifft. Wenn wir global draufschauen, wachsen christliche Kirchen. Das heißt, wir haben viele Länder, wo es zurzeit anders ist als in Deutschland, sondern wo eine Zunahme erfolgt. Sei das zum Beispiel Südkorea, aber auch andere Orte. Das heißt, da gilt es schon zu fragen,
Südkorea, kann ich kurz unterbrechen, in Südkorea wachsen die Kirchen.
Ja, also da in den letzten 50 Jahren deutliche Zunahme.
Interessant, ja, was ja auch ein hochdigitales Land ist. Ne? Das kann man da nicht unbedingt eine Korrelation sehen.
Nee, aber also das ist uns schon ein Thema. Also die Frage, warum gehen Menschen rein oder raus? Und das Interessante, weil wir hatten gestern in München eine digitale Veranstaltung, wo ich digital zuhören konnte. Und da war ein junges Paar, die wurden quasi gefragt. Der eine ist in der Wirtschaft mit gutem Salär jetzt tätig. Seine Frau ist Ärztin im Krankenhaus. Und die jungen Menschen wurden gefragt, warum bleibt ihr drin? Das kostet euch so viel Steuer. Und was mir da blieb, war, was zitiert wurde und es hieß, die Frau sagt von ihrer Arbeit auf der Krebsstation, sie merkt, dass Christen anders sterben. Dass einfach da mehr Frieden ist. Und ich glaube, da merkt man einfach, da ist für viele Menschen Kraft drin. Das sind, also seit 2000 Jahren gibt dieser Glaube Menschen Halt. Über 2 Milliarden Menschen auf der Welt sehen, das ist für mich relevant, ich bleibe da drin. Und das, glaube ich, gewinnender zu vermitteln, auch über digitale Kanäle, ist eine große Aufgabe. Und ja, zurzeit sind manche Zahlen rückläufig. Da wird drauf geschaut, man überlegt sich, was kann man tun. Und da einfach zu gucken, welche digitalen Angebote sind relevant, sprechen Menschen an. Und auch das erleben wir. Ein junger Pastor aus Hamburg, mit dem ich neu sprach, der hatte vor 3 Jahren angefangen, da hat er 20 Leute im Gottesdienst. Irgendwann hat er 50 da. Also ihm gelingt es vor Ort dann auch, Dinge besser zu machen mit vielen innovativen Ideen und Ansätzen. Das ist auch.
Christian, man sagt ja auch oft, dass die Leute, die in die Kirche gehen, das ist eher die ältere Generation. Man muss ja auch versuchen, die jüngere Generation ja auch zu erreichen. Habt ihr denn Pfarrer, die im TikTok sind?
Auf Instagram haben wir jetzt schon mehrere. Auf TikTok ist noch ein bisschen dünner. Da haben viele auch noch ethische Vorbehalte, weil die sagen, naja, die Plattform ist teilweise schwierig. Aber auf Instagram teilweise wirklich schön. Also wenn man sogar einen Rat, also die EKD hat den Rat, das ist wie in der Wirtschaftskammer der Vorstand, also so ein ganz wichtiges Gremium. Und da ist ein Mitglied drin, jetzt die auf Instagram, ich glaube, über 30.000 Follower hat. Also das heißt, eine junge Pfarrerin aus der Nordkirche, die ganz lange schon auf Instagram viele tausend Menschen anspricht. Und gerade auf Instagram sind mehrere Angebote, zum Beispiel Theresa Liebt aus Berlin, eine Pfarrerin, der Liebe als Thema ganz wichtig ist. Die ist Mutter von Kindern und teilt da einfach viele Eindrücke aus ihrem Leben oder Seligkeitsdinge. Josephine Teske aus der Nordkirche, auch große Followerschaft auf Instagram, aber auch in Süddeutschland. Da gibt es einen, der ist Pfarrer aus Plastik, nennt er sich auf Instagram und zeigt seine Aspekte. Also da gibt es verschiedene Angebote, wo geschaut wird, wie kann man auch auf Social Media gut Menschen erreichen.
Jetzt haben wir mit der Digitalisierung ja viel, viel mehr als nur, sag mal, Social Media und Online-Marketing an Herausforderungen oder an Chancen. Es geht ja auch um sehr viele gesamtgesellschaftliche bis hin zu ethischen Fragestellungen. Ich denke hier vor allen Dingen an die Nutzung von Daten. Ich denke an künstliche Intelligenz, an das maschinelle Lernen und so weiter und so fort. Hat da auch die evangelische Kirche eine Meinung dazu? Ich vermute ja. Und vielleicht noch weitergedacht, müssten sich die Kirchen da nicht intensiver mit in den Diskurs einbringen, in diese Gestaltung? Ich vermute, sie tun es, aber man nimmt es immer gar nicht so sehr wahr in der Diskussion. Und das Paradox ist eigentlich, also ich halte ja auch mit unserer Firma sehr, sehr viele Schulungen im Bereich Digitalisierung. Und in den Schulungen ist immer so, dass diese ethischen Fragestellungen auf ganz besonders viel Interesse stoßen. Und eigentlich äußert jeder immer den Wunsch, wir müssen dieses Thema nicht nur aus technokratischer Sicht und rechtlicher Sicht beackern, technischer, ja, sondern eben gerade auch diese ethischen, menschlichen Fragestellungen. Warum gelingt es da vielleicht der Kirche noch nicht so gut, wirklich die notwendigen Akzente zu setzen?
Ja, wobei, also
Oder sieht man es einfach nur nicht so sehr?
Also ich habe zurzeit mehr die sagt, nicht schon wieder digitale Ethik, wir haben das schon so oft gehört, Okay. Mach mal was anderes. Ja? Also wir hatten zum Beispiel, also es gibt so eine Arbeitsgemeinschaft evangelischer Unternehmer. Das ist quasi eine Community von Führungskräften aus der Wirtschaft, denen christlicher Glaube wichtig ist. Und mit denen haben wir die haben 2018 sich das als Thema ausgeguckt und haben gesagt, wir machen jetzt Schwerpunkt Digitalisierung und Ethik. Mhm. Wir haben 122 Veranstaltungen teilweise in einem Jahr gemacht. Wow. Wir hatten Runden gemacht, so KI-Tagungen zum Beispiel, wo Menschen, denen das ein großes Anliegen ist, Professoren geholt haben, Leiterinnen aus Wirtschaftsverbänden und anderen mit Bischöfen zusammen, die dann diskutiert haben, wie ist das mit diesen ethischen Aspekten? 2 Tage lang von früh bis spät das Thema. Dann, also in der Corona-Zeit viel digitale Angebote in dem Bereich. Also ich würde wetten, dass wir in diesem Unternehmerbereich allein nahezu 200-300 Veranstaltungen jetzt in den letzten Jahren hatten mit dem Fokus auf Digitalisierung, wo wirklich Geschäftsführer zum Beispiel dann mit dem Bischof vorne im Podium sitzen und drüber diskutieren, was heißt das denn? Mhm. Und also das ist nur ein kleiner Bereich. Im Bereich der Jugendarbeit ist auch viel mit Ethik, wo man überlegt, ja, zum Beispiel Prävention von Mediensucht, auch ein wichtiges Thema. Also wo man überlegt, wie können zum Beispiel Konfirmanden drin gestärkt werden, da resilienter zu sein gegen Mediensucht. Also die Handyspiele oder Online-Angebote, die in Abhängigkeiten bringen. Wie hilft man jungen Menschen? Und das ist noch sehr dezentral. Teilweise starke Sachen, die schön sind, die wir aber noch verbreitern mag. Und da sind viele, viele dran. Ich glaube, man sieht es nicht so oft, weil Kirche Bescheidenheit als einen Wert mit hat, wo man sagt, komm, also wir sind dann eher lieber im Leisen so, dass man sagt, ist schön, dass es klappt und trommelt dann nicht so laut. Und vielleicht muss man da auch lernen, nochmal das ein oder andere ein bisschen mehr ins Schaufenster zu schieben und zu sagen, schaut.
Bestimmt. Also ich würde es tatsächlich so sehen, weil man natürlich auch in dieser sehr glitzernden Social-Media-Welt, die ich persönlich auch sehr kritisch sehe, aber man tut sich ja immer schwerer, auch wichtige, seriöse Inhalte in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, man braucht eine gewisse Lautstärke, um da auch was zu sagen, was ja nicht immer negativ sein muss. Ich finde immer diesen Spruch, irgendwie nur wer gesehen wird, kann dann auch wirklich was bewegen. Oder nur wer sich nicht versteckt, kann gesehen werden. Da ist dann wahrscheinlich auch da was dran in dem Bereich.
Auf jeden Fall.
Wenn wir dabei sind, Christian, wie bist du zu sehen in den sozialen Netzen?
Ja, ich bin da jetzt nicht, also ich fühle mich hinter der Linse immer noch ganz wohl. Also ich habe eine Multiplikatorenrolle, wo ich sage, meine Kunden in Anführungszeichen sind Menschen, die in der Kirche mit digitalen Werkzeugen anderen helfen wollen. Mhm. So, das heißt, ich schaue eher nach innen, aber zum Beispiel auf Twitter bin ich gerne unterwegs und diskutiere mit vielen Menschen aus Kirche und Gesellschaft über Aspekte vom Digitalen. LinkedIn mache ich gern. Das sind so meine 2 Kernnetzwerke. Ich habe auch auf Xing, auf Facebook und auf Instagram und anderen hier und da noch einen Kanal, aber das ist eher sehr klein und überschaubar. Und LinkedIn und Twitter sind für mich die relevanten Sachen, wo ich Impulse gewinne, wo ich neue Menschen treffe, wo wir auch im kirchlichen Bereich zu vielen Themen Kontakte halten. Und das ja, ist so meine persönliche Sichtbarkeit da.
Vielleicht noch ein spezifischer Punkt, der mich auch interessieren würde. Gerade das Thema künstliche Intelligenz ist ja schon nach wie vor ein großes Buzzword, aber auch ein wichtiger Trend, der uns auch noch viele Jahre begleiten wird. Wie sieht denn die evangelische Kirche das Thema künstliche Intelligenz?
Na, also wir haben viele evangelische Christinnen und Christen, die da unterschiedliche Sichten zu haben. Also das ist ja bei der evangelischen Kirche mit der föderalen Struktur so, es gibt ja nicht die eine Obermeinung, die alle spricht, sondern da gibt es ganz viele Meinungen und jedes ein bisschen anders. Mhm. Vielleicht hilft ein bisschen, wie ich drauf gucke. Ich glaube, in manchen Punkten kann es ein großer Dienst der Menschheit sein. Also da, wo künstliche Intelligenz konkret funktioniert, haben wir ja andere Namen dafür, wie Rechtschreibkorrektur, Virenschutz, Spamfilter, Navigationssystem. Das sind alle Sachen, die ich gut finde und mag. Wir haben natürlich Bereiche, wo wir mit Sorge drauf gucken, sei es in China das Social Credit Scoring, also wo man Sozialpunkte nach automatischen Regeln gibt, oder wo ethische Fragen dranhängen, zum Beispiel, wenn die Maschine eine Entscheidung weitgehend autonom vorbereitet oder gar trifft. Zum Beispiel kriegt die Person einen Kredit oder kriegt die Person eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Mhm. Also da ist Kirche auch laut und mahnend, wo es sein muss und sagt, oder Menschen aus Kirche sind laut und mahnend und schauen drauf und sagen, das muss dann aber ethisch ganz gut überlegt sein, dass man hier auch auf Minderheiten Acht gibt, dass man das ethisch vertretet gestaltet. Und da werden Schattenseiten ganz oft gesehen. Als Mensch, der Digitalisierung nach vorne bringen möchte, bei uns ist oft das Thema, halt, guckt nicht nur auf die Schattenseiten, lasst uns auch mal auf die Nutzenpotenziale gucken und mal was ausprobieren. Und ja, ich kann bei allem Bedenken und Sorgen finden, aber ich darf nicht drin verharren und darüber das Handeln bleiben lassen, sondern ich muss ethisch reflektiert Dinge nach vorne bringen und da gehört beides zu, das ethisch reflektieren, aber auch das Tun.
Lasst ihr solche Fragestellungen mittlerweile auch in den Konfirmandenunterricht einfließen? Weil ich könnte mir vorstellen, das ist ja, sind ja Themen, die junge Erwachsene dann bewegen. Ich weiß, ich bin selber evangelisch, in meinem Konfirmandenunterricht war es definitiv nicht Teil davon, wobei der auch schon lange zurückliegt. Aber sind das Themen, wo ihr auch sagt, wir müssen da diese Art der Bildung auch verändern und zeitgemäßer machen?
Also ich war jetzt auch lange nicht mehr im Konfi-Unterricht, also aber ich hoffe, da sprechen welche drüber. Und ich weiß, es gibt Formate, zum Beispiel Ethical Design Sprints, wo man Design Thinking mit ethischer Reflexion zusammenbringt und sagt, das alte Modell von irgendwie 27 Doktortitel haben 4 Jahre Zeit, 250 Seiten aufzuschreiben, das ist vielleicht eine schöne Ergänzung, aber wir hätten doch heute gern was innerhalb von einem Tag funktioniert. Und da haben wir hat eine Gliedkirche diese Ethical Design Sprints ausprobiert, wo quasi Menschen zusammenkommen mit wenig Zeit und sagen, wir wollen ethisches, digitales Dilemma mal besser verstehen und erklären und dann in kleinen Gruppen mit agilen Methoden rangeht und das tiefer legt. Und ich denke, da sind bestimmt auch mal ein Konfirmand oder eine Konfirmandin dabei gewesen. War jetzt selbst nicht drin, aber hatte einige Chatnachrichten aus den Arbeitsgruppen, die sagten, hier, wie siehst du das denn? Also das funktioniert dann auch ganz gut digital unterstützt, beim Ethical Design Sprint über Bande einen kleinen Impuls zu geben.
Sehr spannend, ja.
Wie sieht für dich die agile Kirche aus, Christian?
Eigentlich war Kirche ja schon immer agil, also wobei sie sollte es eigentlich sein, aber wenn ich schaue, ganz viele alte Geschichten bei uns drin. Also irgendwie, wenn ich ins Alte Testament gucke, vor tausenden von Jahren, Abraham, der irgendwie sich gemütlich eingerichtet hat und dann von Gott gesagt kriegt, geh in ein ganz neues Land, das werde ich dir zeigen. Also geh mal los, ohne dass du weißt, wohin genau eigentlich. Das ist ja eigentlich ein Stück agiles Vorgehen. Fahren auf Sicht, ich weiß gar nicht, wo ich mal irgendwann ankomme, aber ich gehe jetzt trotzdem erste Schritte im Vertrauen drauf, dass es schon gut werden wird. Und da sind viele Narrative im christlichen Glauben drin, und zwar wirklich in biblischen Geschichten, die tausende von Jahren alt sind, mit dieser Aufbruchstimmung. Wir haben ein Lied, was wir manchmal singen, das heißt Vertraut den neuen Wegen. Das ist auch das. Und also daher von unserer DNA ist ganz viel Agiles drin. Gleichzeitig schauen wir, dass in der Organisationsform auch noch preußische Verwaltung aus dem Jahr 1845 drin ist. Und da müssen wir einfach schauen, wie wir da auch agiler werden. Und da passiert einiges. Wir arbeiten mit Technologiepartnern zusammen, die uns da hilfreiche Impulse geben. Wir haben Technologiepartnerschaften mit Software as a Service, wo wir einfach Leistungen mitnutzen können, die andere agil schneller stellen. Und auch eben das Beispiel der Ethical Design Sprints zeigen ja auch im Bereich Ethik, was eigentlich ganz viel differenziertes Denken erfordert, wird ausprobiert, ob agile Methoden uns helfen können.
Sehr spannende Analyse. Christian, die Zeit vergeht sehr schnell mit dir. Wir kommen jetzt schon zu unseren Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen immer stellen. Und die erste, die betrifft eigentlich seine persönliche Einschätzung. Wenn du so ein bisschen an die nächsten Jahre denkst, was sind so für dich die 3 Themen, die für dich wirklich Priorität haben werden? Und du kannst jetzt aussuchen, ob du es so aus wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, religiöser Sicht beantwortest, was für dich so die 3 Aspekte sind, die wirklich richtig wichtig sind.
Also ich glaube, wir haben eine Riesentransformation als Gesellschaft zu schaffen. Also wenn wir schauen, mit dem Krieg in der Ukraine, mit Covid und den Folgen, da verändert sich ganz, ganz viel im Vergleich zu den Jahren vorher. Und das wird die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, Kirche und andere massiv vor Herausforderungen stellen, dem gut zu begegnen und auch den vielen Schwierigkeiten, die damit zu erwarten sind. gut begegnen zu können, glaube ich, das wird eine Riesenherausforderung werden. Das im Großen, im Kleinen könnten wir tausend Themen sagen, von Datenschutzdetails bis zum Lösung schaffen. Ich glaube, da ist wichtig, gerade bei uns, also im Land, wo wir irgendwie zu Google Web Fonts ein Gerichtsurteil kriegen, dass man die nicht nehmen soll, neben allem Regulierungswunsch zu schauen, dass wir gestaltend genug bleiben, dass wir den Menschen Möglichkeiten geben, was zu gestalten. Als ich neulich auf Twitter sah, in der Ukraine wird Schulunterricht digital angeboten, der hier in Deutschland genutzt werden kann. Und das finde ich einfach großartig. Die schaffen das, obwohl Krieg ist, digitale Partizipation am Unterricht zu ermöglichen. Wenn ich schaue, was für Diskussionen hier mit Eltern waren, Philipp, die sagten, ja, nee, Microsoft finde ich schwierig, also dann lieber nichts. Da finde ich es viel schöner zu sagen, komm, was ist das Beste, was wir jetzt tun können, mit welcher Lösung, die gut funktioniert, kriegen wir für Kinder ein gutes digitales Angebot. Und ich glaube, diese Haltungsfrage, wo wir es in Deutschland gerne richtig gut machen wollen, ganz sicher mit perfektem Datenschutz und allem, aber darüber vielleicht viele Monate brauchen, bis was Benutzbares da ist, gegenüber einer Welt, die sagt, was ist das Beste, was wir heute tun können, wie können wir das nach und nach verbessern, dass wir aber schnell ins Handeln kommen. Ich glaube, das wünsche ich mir, dass wir das noch stärker einüben, mit Pragmatismus und ethischer Reflektiertheit gemeinsam im Spannungsfeld Dinge gut zu gestalten.
Super, Christian. Also richtig super. Würdest du vorgehen, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, die drei Sachen zu nennen, wo du dann sagst, das muss man priorisieren zu lernen für die Zukunft, damit man digital fit bleibt? Was würdest du empfehlen, entweder den Leuten in der Kirche, außerhalb der Kirche, wie du möchtest?
Na, also drei Sachen zum Lernen. Das erste wäre Learning how to learn. Ich durfte letztes Jahr Barbara Oakley, die hat den größten Online-Kurs der Welt damals gebaut. Mit $5,000 in ihrem Keller hat sie einen Kurs gemacht, der über 3 Millionen Teilnehmende hatte. Learning how to learn. Lernen, wie man lernt. Wie funktioniert unser Gehirn? Wie kommt da Wissen gut rein? Großartiger Kurs. Und ich war echt froh, dass die Frau bei einer evangelischen Veranstaltung in Dresden Menschen, die für Tausende von Schülerinnen und Schülern Verantwortung haben, Tipps zu besserem Lernen gegeben hat. Erstens, lernen, wie man lernt. Zweitens, ich persönlich liebe Data Science. Also die Möglichkeiten, mit Daten Entscheidungen besser zu fundieren, die Welt besser zu verstehen und relevantere Entscheidungen zu machen. Ich glaube, Data Science ist ein ganz wichtiges Thema bis hin zu maschinellem Lernen. Aber da aus großen Datenmengen Informationen rauszukitzeln, das ist mir ein ganz großes Thema. Und an dritter Stelle Kommunikation, weil High-Impact Communication zum Beispiel, die beste Erkenntnis nützt nichts, wenn man sie nicht so vermittelt, dass sie bei Menschen ankommt und zu einer Veränderung einlädt. Und ich glaube, der Dreiklang, lernen, wie man lernt, Data Science und High Impact Communication, die finde ich sehr wichtig.
Vor allem bei Lernen, wie man lernt, hast du unsere große Sympathie, weil das ist gar nicht so einfach. Und wir reden immer über lebenslanges Lernen und Lernkultur, aber die Frage ist noch nicht abschließend beantwortet, wie das denn am besten funktioniert. Deswegen ganz herzlichen Dank, lieber Christian. Das war ein fantastisches Gespräch, wo wir, glaube ich, Anne und ich sehr viel gelernt haben, ja, aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer viel gelernt haben. Deswegen vielen Dank, dass du heute bei uns Gast war und so offen über die Digitalisierung aus Sicht und bei der Evangelischen Kirche in Deutschland gesprochen hast.
Vielen Dank, lieber Philipp. Vielen Dank, liebe Anne, dass ich hier sein konnte. Hat mir große Freude mit euch gemacht.
Ja, Christian, auch also lieben Dank von mir. Das freut mich sehr. Das war das Gespräch mit dem Mann, der Schottland liebt, der gern hinter der Linse ist, der bei dem Unternehmen tätig ist, das früher mal Google war und ganz agil in die Zukunft geht und immer im Dreiklang ist, egal um welches Thema es sich handelt. Das war das Gespräch heute mit Christian Sterzig, Leiter Stabsstelle Digitalisierung bei der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, einen Vorschlag haben für eine Persönlichkeit ebenso spannend wie Christian heute, dann bitte gerne eine E-Mail schicken unter podcast@i40.de. Und mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast können Sie verfolgen, was sich sonst alles noch bei uns tut. Und wer öfters mal zuhört, weiß, dass Philipp und ich kleine Purzelbäume machen. Wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.